nicht nur Unrecht mit Weihrauch beduften, sondern sehr klar benennen, wo gibt es Ungerechtigkeiten, wo nehmen wir die in unserer Arbeit wahr und wie kann man auch an Verbesserungen mitwirken. Gutmensch ist zum Kampfbegriff geworden, nämlich Menschen zu diffamieren und als naiv hinzustellen, die sich für andere einsetzen. Wie Caritas sich anfühlt, können am besten jene Menschen beurteilen, die selber schon mal auf die Caritas auch angewiesen waren und sind, beziehungsweise die für diese Organisation tätig sind. Für mich ist die Alleinerzieherin, die im Mutter-Kind-Haus ist, der obdachlose Mann, der in die Gruft kommt, für mich sind all diese Menschen unglaublich stark, weil sie so einen Stress aushalten.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Schwester Helena Fürst.
Und ich bin Michael Ettlinger. Wir erleben gerade eine Zeit, in der einige wenige Menschen mit ihren Entscheidungen und Handlungen die Welt scheinbar auf den Kopf stellen. Es sind große Entscheidungen, vielleicht auch große Taten. Ob sie auch zu einem großartigen Ergebnis führen werden und dadurch die Welt zum Besseren verändern, darf bezweifelt werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Menschen, die durch viele kleine Entscheidungen und Taten die Welt jeden Tag ein bisschen lebenswerter machen, sie tatsächlich zum Besseren verändern. Und es gibt Organisationen, in denen ganz viele dieser Menschen zusammenkommen. Unser heutiger Podcast-Gast ist in so einer Organisation tätig und trägt große Verantwortung. Er wird uns erzählen, warum es auch in unserer aufgeklärten Welt Zivilcourage braucht und wie jeder Einzelne von uns zu mehr Menschlichkeit in der Gesellschaft beitragen kann. Lieber Klaus Schwertner, wir freuen uns, dass wir heute bei dir in der Caritas Wien zu Gast sein dürfen und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Grüß Gott und hallo und danke, dass ich dabei sein darf heute.
Wie Micha schon erwähnt hat, sind wir heute zu Gast bei Klaus Schwertner. Er ist seit 2023 Caritas-Direktor hier in Wien und damit auch für eine sehr große und unglaublich vielfältige Organisation mitverantwortlich. Klaus Schwertner hat ursprünglich Gesundheitsmanagement studiert und war Pressesprecher und Leiter des Bereichs PR und Kommunikation an der niederösterreichischen Landeskliniken Holding. 2008 kam er dann zur Caritas Wien und war hier zunächst Pressesprecher, bevor er 2013 Geschäftsführer und 10 Jahre später Caritas-Direktor wurde. Lieber Klaus Schwertner, auch von mir ein herzliches Willkommen.
Hallo.
Ja, und ich darf mit einer ersten Frage einsteigen, vielleicht ein bisschen persönlich. Also wenn man so die katholische Kirche vielleicht vor allem in Österreich sieht, ist sie doch mit vielen Klischees behaftet, eher verstaubt, eher formell. Und wenn man sich dann den Caritas-Direktor der Erzdiözese Wien vorstellt, dann denkt man vielleicht eher an einen älteren, grauhaarigen Mann in Anzug und Krawatte. Wenn man dich so sieht bei deinen Auftritten, dann entsprichst du gar nicht so diesem Klischee oder selten, sagen wir so. Ist dir dabei schon mal Skepsis entgegengekommen oder wird das eher wohlwollend aufgenommen?
Also erstens, ich trage heute ein Sakko, vielleicht extra für diesen Podcast. Man kennt mich sehr oft auch mit roter Caritas-Jacke, weil ich viel an den unterschiedlichen Orten präsent bin, wo Caritas passiert, Tag für Tag. Das ist nicht nur hier in unserem Bürogebäude oder vor allem gar nicht nur hier, sondern in der Obdachloseneinrichtung, den Beratungsstellen, im Hospiz und all den anderen Orten, in den Pfarren, wo Tag für Tag Caritas-Arbeit passiert. Und ja, wenn ich zurückblicke auf das ist das 17. Jahr, wo ich bei der Caritas bin, dann hat es sicher auch Situationen gegeben, wo ich mit manchen Menschen irritiert habe. Ich glaube aber, dass es ganz viele Menschen gibt, die innerhalb der katholischen Kirche versuchen, ein neues Bild hinauszutragen, was bedeutet Glaube und Religion oder auch das Wirken als Christ im Jahr 2025. Ich bin froh, dass da viele engagierte Menschen gibt und das erlebe ich an der Mehrzahl der Tage. Und natürlich gibt es manchmal auch Rückschläge. Mein Papa hat mal gesagt, er ist selber gläubig oder hat sich als Gläubige bezeichnet, aber hat gesagt, er ist nicht immer mit allen Aussagen des Bodenpersonals der katholischen Kirche einverstanden. Und da geht es mir ganz genauso. Und das habe ich übrigens auch dem Michael Lando in meinem Bewerbungsgespräch im ersten Halbjahr 2008 gesagt. Genauso offen und ehrlich.
Ist verständlich.
Absolut.
Du hast jetzt gesagt, dass du vor 17 Jahren zur Caritas gekommen bist und vorhin warst du in den Landeskliniken. Was hat in Niederösterreich, was hat dich bewogen, dann zur Caritas zu wechseln?
Also zuallererst war ein Job ausgeschrieben bei der Caritas. Das haben mich nämlich auch, fragen mich auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, wie ich eigentlich zur Caritas gekommen bin. Es war über ein Inserat im Standard, wo ein Pressesprecher gesucht worden ist für die Caritas Erzdiözese Wien. Warum wollte ich gerne bei einer Hilfsorganisation arbeiten? Das hat schon auch damit zu tun gehabt, dass mein Bruder eine Zeit lang bei einer Hilfsorganisation gearbeitet hat, in der Auslandshilfe, Auslandshilfeprojekte koordiniert hat damals und ich das eigentlich eine sehr spannende Tätigkeit gefunden habe. Ich war auch ein bisschen skeptisch, ob ich diesen Schritt schon setzen sollte, weil ich war direkt nach meiner Fachhochschulausbildung erst etwas mehr als 3 Jahre bei der Landesklinik Holding, habe mir dann gedacht, soll ich schon vom Spitalswesen gleich in einen anderen Bereich wechseln. Ich muss sagen, jetzt rückblickend war es eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Und das ist auch deshalb so, weil die Caritas, und das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so ganz genau, 2 wesentliche Schwerpunkte hat. Nämlich auf der einen Seite auf die Not von Menschen neue Antworten zu finden, ständig auch diese Antworten und Angebote weiterzuentwickeln, also im Sinne von sozialen Innovationen Raum zu geben, Menschen zu stärken, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Und der andere Schwerpunkt, die anwaltschaftliche Aufgabe, also dass wir nicht nur Unrecht mit Weihrauch beduften, sondern sehr klar benennen, wo gibt es Ungerechtigkeiten, wo nehmen wir die in unserer Arbeit wahr und wie kann man auch an Verbesserungen mitwirken. Und dazu ist es manchmal notwendig, erstens Menschen selber zu ermächtigen, dass sie ihre Stimme erheben können, aber auch manchmal Menschen eine Stimme zu geben, die gerne überhört werden in unserer Gesellschaft.
Das heißt, das zieht sie eigentlich in deine gesamte Laufbahn bei der Caritas, sowohl als Pressesprecher als auch jetzt als Caritas-Direktor, dass du ja doch sehr viel in den Medien präsent bist. Wie viel deiner Arbeitszeit oder deines beruflichen Engagements macht das eigentlich aus, deine mediale Präsenz und Anwalt für die Menschen zu sein, die das auch brauchen?
Also es gibt ganz viele unterschiedliche Gesichter der Caritas. Wir sind auch zu zweit mittlerweile seit vielen Jahren unterwegs, mein Kollege Alex Bodmann und ich. Also es gibt 2 Direktoren, das ist neu. Es ist auch neu in der über 100-jährigen Geschichte der Caritas, dass es nicht mehr Priester sind, die auch Caritas-Direktoren werden können. Und das ist auch sozusagen in vielen anderen Diözesen so, dass Gott sei Dank auch viele Frauen Caritas-Direktorinnen werden können, wir eine Caritas-Präsidentin erstmals haben. Wie viel Zeit das einnimmt, das ist sehr, sehr unterschiedlich, weil wir in den letzten Jahren auch, das spüren wir alle, multiple Krisen erlebt haben. Pandemie, Klimakrise, Krieg in Europa, in der Ukraine und. Energiekrise, Teuerungswelle. Und in diesen Krisenzeiten ist die Caritas immer besonders gefordert. Wir merken sehr schnell an all unseren unterschiedlichen Orten, wenn Menschen unter Druck geraten, wenn sich gesellschaftlich etwas verändert. Und dann sind wir sehr gefragt und je nachdem sind wir dann auch in Folge öffentlich präsenter, medialer präsenter, aber nicht nur.
Du bist ja insbesondere auf Social Media ganz, ganz aktiv. Was man vielleicht von anderen Caritas-Präsidenten und Präsidentinnen nicht so wahrnimmt, oder ich zumindest nicht. Wie schaffst du das so neben dem Alltag, diese Präsenz auch auf den sozialen Medien zu bespielen?
Das ist eh immer wieder auch herausfordernd, aber zuallererst, glaube ich, muss einem das selbst auch Freude bereiten. Ich glaube, sonst kann man auch nicht authentisch sein. Und das ist bei Social Media sehr, sehr wichtig. Aber ich habe auch schon unterschiedliche Phasen durchlaufen, wo das sehr, sehr herausfordernd, sehr, sehr anstrengend sein kann. Gerade dann, wenn sozusagen die Algorithmen vor allem dazu führen, dass Hass mehr klickt als Aufmerksamkeit, Liebe, Empathie. Und das erleben wir in den unterschiedlichen Social Media Kanälen. Ich bekomme mittlerweile ganz ein wenig Unterstützung, aber bis vor wenigen Monaten habe ich das alles zu 100% alleine gemacht. Das braucht natürlich auch Aufmerksamkeit. Gleichzeitig bin ich jeden Tag auch unterwegs. Ich habe es erzählt, in der Gruft, in der Obdachloseneinrichtung, im stationären Hospiz und an all den unterschiedlichen Caritas-Orten im Mutter-Kind-Haus. Und habe schon auch ein bisschen ein Gespür, glaube ich, dafür, wie kann man gut diese Geschichten erzählen, die wir da Tag für Tag erleben. Und das sind ganz großartige Mutmachgeschichten. Das finde ich auch so wunderschön. Bei aller Not und bei allem Leid, die es gibt. Aber mich fragen ja oft Menschen auch, wie haltest du das überhaupt aus, bei der Caritas zu arbeiten, wenn man mit so viel Leid und so viel Not zu tun hat? Und das ist manchmal herausfordernd. Also ich erinnere mich an Begegnungen im Südsudan mit Müttern, die nicht mehr gewusst haben, wie sie ihre Kinder ernähren sollen. Also wenn einen das kalt lässt, dann ist man, glaube ich, nicht mehr Mensch. Aber auch davon zu erzählen, wie kann Veränderung passieren, was ist möglich an positiver Veränderung, das ist etwas, was ich versuche auch rauszutragen über Social Media. Und ein zweiter Aspekt ist, und der ist ein sensibler, dass ich auch versuche zu erzählen, wie es mir in diesen persönlichen Begegnungen mit anderen Menschen geht. Und warum ist das sensibel? Weil man immer auch etwas von sich selber preisgibt und man das auch immer wieder abwägen muss. Wie nahe lässt man Dinge auch nach außen? Wie bereit ist man, über diese eigenen Gefühle auch zu sprechen? Gleichzeitig habe ich gerade damit bemerkt und beobachtet, dass das sehr vielen Menschen Mut macht, selber dann auch über sich zu erzählen, auch Dinge zu hinterfragen, hinauszutragen. Viele Menschen schreiben mir dann auch, kontaktieren mich, weil sie gesagt haben, sie sind dankbar dafür, dass ich das angesprochen habe, weil es ihnen auch so geht. Und das ist ja oft bei uns so, dass wir uns in, gerade auch in Krisenzeiten sehr, sehr klein fühlen und diese Frage wir uns ganz oft stellen, was soll ich schon ändern an den Problemen dieser Welt? Und da denke ich mir, wenn ein bisschen davon über Social Media gelingt, Social Media hat eh so viele dunkle und furchtbare Seiten. Wenn ein bisschen dadurch gelingt, Menschen zu motivieren, sich nicht klein zu fühlen, sondern stark und sie motiviert werden, in dem Rahmen, der möglich ist, Dinge zum Positiven zu verändern, dann ist schon sehr viel gelungen.
Social Media gab es ja vor, sagen wir mal, 20 Jahren nicht in dem Ausmaß, wie es heute ist. Wie wichtig ist das, dass eben du, also ich folge dir auch und ich finde es immer interessant, aber wie wichtig ist das, dass man das nach außen trägt, aber wo ist da auch die Gefahr, dass man vielleicht Menschen zeigt, die vielleicht, also sag mal nicht zur Schaustellen, ist ein bisschen sehr bös formuliert, aber ich möchte so ein bisschen in die Richtung gehen. Ist das eine Gefahr auch?
Ich formuliere es noch radikaler. Also das, was ich auf keinen Fall machen möchte und wir als Caritas nicht, dass wir quasi im Sinne eines Sozialpornos oder von Alltagsgeschichten, die wir Serien aus dem Fernsehen kennen, wo Menschen vorgeführt werden, das ist das Letzte, was wir damit bezwecken wollen. Ganz im Gegenteil, sondern es soll die Lebensrealität von Menschen aufzeigen und das, was ich gemeint habe, dass wir Menschen auch versuchen, so zu stärken, zu vorzubereiten, zu begleiten, dass sie selber für ihre Anliegen eintreten können. Das heißt, ich versuche auch oft über meinen Social-Media-Kanal oder wir versuchen über die Social-Media-Kanäle der Caritas insgesamt Menschen vor den Vorhang zu holen, die vielleicht in unserem lauten Alltag wenig gehört werden oder über die man ganz viele Vorurteile im Kopf hat. Ich bin selber zur Caritas gekommen vor 17 Jahren und wir sind hier im 16. Bezirk gerade. Und mein Bild über Obdachlose war, dass das alte Männer mit Rauschebart und kaputter Kleidung waren. Ich wusste nicht, dass davon oft Mütter und Kinder betroffen sind. Wir haben hier direkt im Bürogebäude angeschlossen das Haus für junge Obdachlose unter 30 Jahre alt, also junge Erwachsene, die ein Drittel der Obdachlosen und Wohnungslosen in Wien ausmachen, seit vielen Jahren. Das weiß man nicht. Und über Geschichten und über Menschen, die von diesen konkreten Situationen betroffen sind, auch diese Vorurteile aufzubrechen, das halte ich für unglaublich wichtig.
Jetzt haben wir über ein relativ neues Medium gesprochen gerade, also Social Media. Du hast aber auch ein altes Medium schon bedient, nämlich du hast ein Buch geschrieben. Das ist noch gar nicht so lange aus. Welchen Stellenwert hat dieses Medium für dich auch oder dieses Buch für dich auch im Transport deiner Geschichten, im Transport der Menschen, die ihr als Caritas unterstützt?
Also ich habe während des ersten oder zweiten Lockdowns 2020 bin ich hier im Büro spät abends gesessen und habe mir ja schon länger in den Jahren davor überlegt, ob ich mal ein Buch schreiben könnte über die Begegnungen, Geschichten der Menschen aus dem Caritas-Alltag, aber auch selbstkritisch mit mir selber und auch mit diesen Social-Media-Aktivitäten und wie viel Ego spielt da auch mit rein, wenn man so in der Öffentlichkeit steht. Warum macht man das eigentlich, was man macht, darüber ein Buch zu schreiben? Und ich habe in den Jahren davor schon zwei, dreimal Verlage angesprochen, ob ich das machen will. Und ich habe dann sehr spontan entschieden, vielleicht ist jetzt gerade in dieser verrückten Zeit, nämlich die Pandemie, die die meisten Menschen nicht vorhergesehen haben oder überhaupt geglaubt haben, dass es so eine Pandemie wiedergeben kann, die zu viel Verunsicherung geführt hat, radikal Dinge verändert hat. Vielleicht ist es gerade in so einer bewegten, beunruhigenden Zeit ist auch wichtig, Menschen Mut zu machen. Ja, und dann ist das irgendwie alles sehr schnell gegangen. Ich habe um 22 oder 23 Uhr am Abend eine E-Mail an den Molden Verlag geschrieben. Die haben sich am nächsten Tag gemeldet. Wir haben wenige Tage später eine Videokonferenz gemacht. Und Gott sei Dank wusste ich damals nicht, wie viel Arbeit es ist und Zeit es braucht, ein Buch zu schreiben, weil ich hatte da irgendwelche sozialromantischen Vorstellungen, dass ich auf irgendeiner Berghütte alleine sitzen werde und dort in Ruhe schreiben. Es war völlig anders, aber es war gut. Und es war vor allem für mich auch, ich habe mir irgendwie gedacht, ich mag das vor allem auch für meine Kinder. Ich bin Papa von 4 Kindern. Schreiben, damit sie ein bisschen besser verstehen, warum ich da vielleicht so viel Zeit aufwende, warum ich oft auch nicht zu Hause bin, weil das ist schon bis heute eine große Herausforderung, diesen Spagat zwischen Beruf und Familie zu schaffen. Da geht es ja ganz vielen Menschen so, vor allem auch Alleinerziehenden, die vor großen Herausforderungen stehen, vor allem auch vor armutsbetroffene Familien, die irgendwie großen Stress haben, wie sie gut über die Runden kommen. Aber das ihnen zu erklären. Und dann habe ich mir gedacht, jeder weitere Mensch, der das Buch liest, ist dann schon super. Aber zuallererst mache ich es gerne für meine Kinder schreiben.
Und wie viele Menschen haben das jetzt schon gelesen? Oder wie viele?
Das weiß ich nicht, weil ich das ehrlich gesagt auch nicht verfolge. In Österreich muss man auch wissen, muss man schon sehr, sehr erfolgreich sein, dass Bücher wirklich von vielen Menschen gelesen werden. Die Leute sind lieber auf Social Media, als dass sie Bücher lesen. Oder viele Menschen sind das, ich auch manchmal. Aber ich habe gerade in den ersten Monaten sehr, sehr viel Feedback bekommen von unterschiedlichsten Menschen. Ich bin gerade gestern wieder angesprochen worden von jemandem, der mir gesagt hat, er hat das Buch sogar im Nachtkastel liegen, weil er immer wieder reinschaut und weil ihm das sehr Mut macht. Ja, das ist schön. Es hat auch einen besonderen Titel, nämlich gut / Mensch zu sein. Dieser Titel ist mir von einer Journalistin geschenkt worden, den habe ich gar nicht selber erfunden. Aber ich habe den unglaublich gut gefunden, weil er auch so charakteristisch ist für unsere Zeit. Gut Mensch ist zum Kampfbegriff geworden, nämlich Menschen zu diffamieren und als naiv hinzustellen, die sich für andere einsetzen. Ich halte das für unglaublich gefährlich und ich glaube auch, dass gerade wir das nicht zulassen dürfen, dass Worte so geframed werden, wie das Neudeutsche heißt, dass sie eigentlich das Gegenteil von dem ausdrücken, was sie sein sollen. Und das hat natürlich stark damit zu tun, in einer Zeit von Populismus, wo Angst geschürt wird, dass dadurch auch Solidarität in Gefahr ist. Warum? Weil Menschen, die sich fürchten, die Angst haben, zuallererst nicht solidarisch sind. Und ich glaube, damit müssen wir uns beschäftigen in dieser Zeit. Gut Mensch zu sein, soll ein kleiner Beitrag sein.
Wenn ich danach fragen darf, was heißt denn für dich Mensch sein in der heutigen Zeit?
Ich glaube, das Wichtigste in der aktuellen Zeit ist, dass wir, die sehr von Individualisierung geprägt ist, die in Wirklichkeit, und ich kenne dieses Gefühl auch, wenn man in der Früh aufsteht und schon gar nicht mehr aufs Smartphone schauen will, die Nachrichten einschalten muss, möchte, weil da nur Horrormeldungen kommen. Und du hast das schon in der Einleitung auch ein bisschen gesagt, wir erleben Dinge, die wir für undenkbar gehalten haben. Und ich muss auch persönlich gerade in diesen Tagen sagen, aufgrund der Zeitverschiebung gehen wir mit Trump schlafen und wachen mit Trump auf, mit Verrücktheiten, die eben keine Verrücktheiten sind. Das halte ich auch für wichtig. Das ist nicht verrückt. Das ist nur so unglaublich für uns, dass es unsere Vorstellungskraft übersteigt, dass das passieren kann. Was zeigt uns das? Dass unsere Demokratie ein kleines Pflänzchen ist, das es gilt zu hegen, zu pflegen, zu verteidigen, zu schützen. Das heißt auch, dass wir wachsam sein müssen, dass eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist, wie können wir Wahrheit und Lüge unterscheiden? Das ist mit unseren Sinnen de facto nicht mehr möglich, aufgrund von unterschiedlichsten KI-Methoden, Fake News und Co. Und die Frage war aber, was ist sozusagen für uns wichtig?
Für dich, also für was mich, ist für dich Menschsein?
Für mich Menschsein ist. Das Wichtigste ist für mich, dass wir unsere Empathiefähigkeit uns erhalten. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir uns hineinversetzen können in unser Gegenüber, dass wir versuchen zu verstehen, warum Menschen so sind, wie sie sind, was sie auch brauchen. Das heißt nicht, dass ich alles von meinem Gegenüber akzeptieren muss, dass ich alles so sehen muss. Und ich glaube, dass wir in der aktuellen Zeit auch verlernt haben, ein Stück weit einander zuzuhören. Das ist doch deshalb mein Appell immer wieder auf Social Media, raus aus den sozialen Medien, rein ins wirkliche Leben. Das ist natürlich eine Teilwirklichkeit, gerade auch für Kinder und Jugendliche, wo Social Media eine noch größere Rolle spielt. Aber ein bisschen Entschleunigung zwischendurch, ein bisschen persönliche Begegnung wieder, das halte ich für unglaublich wichtig. Und die Gewissheit, und das beschreibe ich ja auch in meinem Buch, dass es mir nur selbst gut gehen kann, wenn es meinem Gegenüber, wenn es meinem Mitmenschen auch gut geht. Also dass es uns nur als Gesellschaft gemeinsam gut gehen kann. Dass es auch klar ist, wenn die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird, dann ist das für alle mit negativen Auswirkungen behaftet und das ist dem wenigsten bewusst.
Genau, du hast jetzt gerade angesprochen, dass diese Empathie, das Eingehen auf den anderen wichtig ist. Und gerade bei Menschen wie Trump, den du auch angesprochen hast, hat man den Eindruck, der kann das gar nicht oder will das gar nicht. Es gibt aber auf der anderen Seite ganz, ganz viele Menschen, die auch zum Beispiel bei euch in der Caritas engagiert sind, die das jeden Tag leben, vorleben, in die Tat umsetzen. Sowohl ehrenamtliche als auch hauptamtliche Menschen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie kommt ihr zu diesen Mitarbeitern, beziehungsweise wie funktioniert es auch zwischen Ehrenamtlichen, die das komplett freiwillig machen, ohne irgendwelche Bezahlung, und Hauptamtlichen, die ihre täglichen Brötchen auch mit diesem Job verdienen? Wie geht das zusammen?
Also, erstens ist die gute Nachricht, dass heute im Jahr 2025 insgesamt so viele Menschen im Gesundheits- und Sozialbereich arbeiten wie nie zuvor. Ich halte das auch für wichtig, immer wieder zu benennen, weil wir hören auch ganz oft von den Meldungen, Pflegenotstand, wie viel Fachkräfte es da braucht. Und da ist natürlich aufgrund des steigenden Bedarfs, auch der demografischen Entwicklung, gerade im Bereich der Gesundheit, der Pflege, brauchen wir viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn ich sage wir, meine ich nicht die Caritas, sondern insgesamt Österreich und Europa. Da ist es wichtig, sozusagen als einzelne Organisation auch präsent zu sein, im Sinne auch präsent zu machen, dass wir eine große Arbeitgeberin sind in Österreich, in den unterschiedlichsten Bereichen. Das heißt, wir machen klassisches Employer Branding und Co., was sozusagen, ich würde sagen, die Pflicht ist und nicht die Kür. Ich sage aber auch, bei den Orientierungstagen, die wir für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig haben und wo entweder mein Kollege oder ich auch immer die Begrüßung machen dürfen und uns auch dem Dialog stellen mit den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das Allerwichtigste ist, wie Menschen, die mit der Caritas in Kontakt sind, über uns erzählen, dass all die hauptberuflichen und freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unsere wichtigsten Botschafterinnen und Botschafter sind, all die Spenderinnen und Spender, die Menschen, die uns mit Sachspenden unterstützen in unterschiedlichsten Kooperationen, weil wir können Plakate kreieren und plakatieren, wir können Social-Media-Werbung machen, das ist alles wichtig, das will ich gar nicht kleinreden, aber wie Caritas sich anfühlt, können am besten jene Menschen beurteilen, die selber schon mal auf die Caritas auch angewiesen waren und sind, beziehungsweise die für diese Organisation tätig sind. Und das ist schon auch ein spannender Aspekt, also die meisten Menschen glauben ja, dass sie niemals Hilfe von der Caritas brauchen. Gleichzeitig, wenn ich mit obdachlosen Menschen spreche, wenn ich mit dem Streetwork, mit dem Kältebus unterwegs bin auf Wienstraßen oder mit den Suppenbussen, dann sagen die meisten Menschen, denen ich dort begegne, auch, dass sie niemals gedacht hätten, dass sie genau diese Hilfe brauchen. Warum? Wir denken immer, das sind die anderen, die Hilfe brauchen. Aber dass es ganz wenig oft braucht, um an einem Tag von jemandem, der heute noch hilft, morgen oder übermorgen vielleicht zu jemandem zu werden, der auf Hilfe angewiesen ist, das halte ich für wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Und auf der anderen Seite wissen wir alle auch, dass auch wir, die wir helfen, gleichzeitig auch Menschen brauchen, die uns unterstützen, stärken, zur Seite stehen, dass das ein Nehmen und Geben ist. Das Zusammenspiel von Hauptberuflichen und freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist sicher auch ein Umdenkprozess in den letzten Jahren gewesen, weil ich es für ganz wichtig halte, dass freiwilligen, ehrenamtliche Arbeit nicht nur gut gemeint ist, sondern auch gut und professionell sein muss. Und da gibt es Gott sei Dank viel Umdenken, dass es auch entsprechende Begleitung braucht mit Supervision, mit teilweise Ausbildungen und manchmal auch mit Enttäuschung im Sinne, dass nicht jede einzelne Person in jedem einzelnen Bereich gut eingesetzt werden kann und rauszufinden, was ist denn die Stärke des Einzelnen und wie kann die gut angedockt werden an die Organisation. Das gelingt uns mittlerweile sehr gut. Und letzter Punkt, dass wir uns als Caritas auch sehr weiterentwickelt haben im Bereich des freiwilligen Engagements in dem Sinn, dass es früher halt für viele Menschen noch verhältnismäßig einfach war, zu sagen, zur selben Zeit, am selben Ort, in einer gewissen Regelmäßigkeit zu helfen. Das hat sich in unserer schnelllebigen und turbulenten Zeit wahnsinnig verändert. Und wir haben mit der Initiative Füreinander, mit dieser Plattform, die mittlerweile 45.000 Menschen zählt, die sich dort registriert haben, eine neue Plattform des Engagements kreiert, wo es ganz einfach und unkompliziert ist zu helfen. Man meldet sich einfach mit der E-Mail-Adresse an und bekommt dann regelmäßig Informationen, wo gerade welche Hilfe am dringendsten gebraucht wird. Und das kann eine Sachspendenaktion sein im Winter, weil wir gerade warme Kleidung für Obdachlose suchen. Das kann so wie im letzten Jahr der Hochwassereinsatz in Niederösterreich sein, wo dringend Menschen gesucht werden, die Schlamm schaufeln. Aber das kann auch sein, dass sich Menschen dafür entscheiden, beim Plaudernetz als Freiwillige zu unterstützen, wo man nur ein Smartphone braucht, um anderen zuzuhören und einstellen kann, wann und wie ich flexibel Zeit habe. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich für andere zu engagieren. Man muss sich nur überlegen, wie. Aber es ist wichtig als Organisation auch auf diese gesellschaftlichen Veränderungen sich anzupassen und entsprechend aufzustellen.
Du hast vorhin auch vom Mutmachen geredet, dass das eine ganz wichtige Aufgabe ist, dass man den Menschen Mut macht. Es gibt sicher auch Hörerinnen und Hörer von uns, die dir jetzt zum Beispiel nicht auf Insta folgen. Hast du vielleicht eine Mutmachgeschichte, die du in den letzten Tagen, Wochen oder Monaten erlebt hast, die du gerne mit uns teilen willst, was ganz Konkretes?
Also erstens die Hörerinnen und Hörer, die mir noch nicht auf Instagram folgen können, das ja noch tun. Auch der Caritas Wir Helfen, wo wir laufend versuchen, diese Mutmachgeschichten zu erzählen. Es sind ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Ich finde es unglaublich ermutigend, dass wir im letzten Herbst ein stationäres Hospiz in Wien im 23. Bezirk eröffnen konnten, weil die Finanzierung über viele, viele Jahre so schwierig war und es jetzt mittlerweile auch mit dem Verfassungsgerichtshofsurteil ein Hospiz- und Palliativfondsgesetz gibt, das den Ausbau in der Hospiz- und Palliativversorgung nach vielen, vielen Jahren Ringen, hartnäckigem, anwaltschaftlichen aufzeigen, wie unterversorgt dieser Bereich ist, es so einen Schub jetzt gibt. Nicht nur wir als Caritas haben ein stationäres Hospiz eröffnet, sondern es kommt jetzt endlich diese flächendeckende Versorgung in Gang, die sicherstellen soll, dass Menschen in den letzten Stunden, Tagen, Wochen die entsprechende Betreuung und Versorgung bekommen, die sie auch brauchen. Und ich war da vor einigen Wochen auf Besuch und habe einen ALS-Patienten kennengelernt, wo er und die ganze Familie unglaublich glücklich war, in diesen letzten Stunden und Tagen nicht alleine zu sein und die entsprechende professionelle, aber auch empathische Unterstützung zu erhalten. Das habe ich unglaublich ermutigend gefunden, bei aller Tragik, die diese Krankheit trotzdem hat, die für mich unfassbar bleibt. Aber genau in solchen Situationen Menschen beizustehen, sie nicht alleine zu lassen, finde ich unglaublich ermutigend. Und immer, wenn Menschen, die obdachlos waren, kein Zuhause mehr haben, den Weg zurückschaffen und wieder in die eigenen vier Räume einziehen können, wo sie eine Tür hinter sich zumachen können, ein bisschen Privatsphäre haben, ein Bett haben, in dem sie schlafen können, eine warme Dusche haben, erlebe ich das als unglaublich ermutigend. Und über diese Menschen wird ja auch ganz schnell gesagt, dass sie sozial schwach sind, wenn wir über die sprechen. Für mich ist die Alleinerzieherin, die im Mutter-Kind-Haus ist, der obdachlose Mann, der in die Gruft kommt, für mich sind all diese Menschen unglaublich stark, weil sie so einen Stress aushalten und weil sie immer wieder aufs Neue versuchen, diesen Weg zurück in die Mitte der Gesellschaft zu schaffen. Ich habe erlebt, wie ein Mann in der Gruft seine 7 Sachen zusammengepackt hat und einen Schlafsack immer wieder rausgelegt hat und wieder in seinen Rucksack gegeben. Und dann habe ich ihn gefragt, was er da macht. Und dann hat er gesagt, er weiß nicht genau, er zieht morgen nach mehreren Jahren auf der Straße in seine eigene kleine Wohnung, ob er den Schlafsack jetzt mitnehmen soll oder nicht. Dann habe ich gesagt, warum? Dann hat er gesagt, er weiß nicht mal, ob er noch in einem Bett schlafen kann. Und dann haben wir ein bisschen länger gesprochen und er hat sich dann entschieden, dass er den Schlafsack mitnimmt als Rückversicherung. Aber für mich ist es auch ermutigend, dass dieser Mann wieder in einem Bett schlafen lernt und darf. Und das sind kleine Dinge, aber in Wirklichkeit sind es die wahren großen.
Lieber Klaus, du hast ganz, ganz viele Geschichten zu erzählen. Einige kann man in deinem Buch nachlesen, einige oder ganz viele kann man auf Social Media sehen und sich anschauen. Wir müssen jetzt schon langsam zum Ende unserer Podcast-Aufnahme kommen und würden dir gerne eine Abschlussfrage stellen, die mit dem Titel unseres Podcasts zu tun hat. Der heißt der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Und deshalb die Frage an dich, was inspiriert dich in deinem Leben?
Ganz viel. Das sind die Begegnungen, die ich jeden Tag habe. Das ist schon auch das Lernen von anderen Menschen, wie sie an Dinge herangehen. Das ist das, was ich gerade zuletzt gesagt habe. Gerade von Menschen zu lernen, von denen man vermeintlich sagen würde, sie sind gescheitert, welche unglaubliche Stärke sie entwickeln können. Und in Wirklichkeit ist in der Wirtschaft und im Innovationsprozessen Scheitern genau das, wo wir am meisten lernen. Das ist extrem hart. Und wir haben in Österreich keine Kultur des Scheiterns, weil wir sehr schnell im Verurteilen sind und Urteilen sind. Aber mir selber eingestehen, dass auch ich in meinem Leben, und auch darüber schreibe ich übrigens in meinem Buch, immer wieder gescheitert bin, weil ich nicht der Kinderarzt geworden bin, der ich immer werden wollte als Kind und Jugendlicher, aber trotzdem ein glückliches Leben führe heute. Das zeigt mir, dass im Scheitern auch Inspiration liegt. Ist das einfach? Nein. Tut das weh? Ja. Braucht man andere, die einen da unterstützen? Unbedingt. Ich hoffe, dass ich mit meiner Arbeit und all den unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen vor allem auch Inspiration bin für Menschen, dass sie sich jeden Tag aufs Neue fragen oder bewusst machen, es ist nicht egal, was ich mache. Wir treffen jeden Tag so viele Entscheidungen für etwas, gegen etwas. Und ich weiß schon, dass wir in der aktuellen Zeit uns oft diese Frage stellen, macht das überhaupt Sinn, was ich tue? Und ich mag sagen, ja, es macht Sinn. Hinsehen, nicht wegsehen, selber aktiv werden, schauen, wie man selbst etwas zum Positiven beitragen kann. Dazu wollen wir ermutigen und ich hoffe, ganz viele machen dabei mit.
Danke, lieber Klaus. Danke für deine Zeit und für das hier dabei sein heute in unserem Podcast. Wir sind schon gespannt, wie viele Menschen sich das auch anhören wollen.
Danke.
Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Zuhören. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.